Montagsgespräch.
Und bevor wir über die Übertribanalisierung der Wirklichkeit reden und so richtig einsteigen und Schleifen drehen in unserem Hirn, reden wir mal über Dinge, die wir uns eigentlich vorgenommen haben. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, zum Beispiel nicht mehr vor 10 aufzustehen. Diese verdammte Früh, dieser Druck, ich bin früh und komme nicht raus und dann muss
also ich. Ich habe das ja heute fast geschafft.
Es geht ausnahmsweise mal nicht um dich, lieber Hagen.
Mhm. Ja, ausnahmsweise. Aber irgendeiner muss doch anfangen.
Ja, das stimmt. Du hast fast geschafft. Du bist jetzt auf den Punkt, es war eine richtige Punktlandung hier im Studio aufzutauchen mit, ich weiß nicht, was du alles falsch gemacht hast. Einiges, oder?
Ja, und jetzt ist immer die Frage, inwieweit bin ich verantwortlich, ne? Oder ist eben alles determiniert?
Ne? Also, hat irgendjemand Mist gebaut und du musst es ausbaden.
Frag mal Physiker, die sagen, geben dir eine Antwort.
Absolut.
Ich habe keine Schuld.
Natürlich nicht. Dorothea Höck hat Schuld oder ist dafür verantwortlich, dass sie hier ist, obwohl sie sich vorgenommen hat, nicht vor 10 irgendwo arbeiten zu gehen. Liebe Dorothea, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Du hast dir mal vorgenommen, zu tiefsten oder nicht ganz zu tiefsten DDR-Zeiten, ich will das alles nicht mehr, diese Mühle. Ich muss mein Kind irgendwie, es muss um 7 in der Einrichtung sein und da muss ich ja sonst wann aufstehen und noch nebenbei Oppositionsarbeit, Politik machen. Da hast du gesagt, nee, leckt nicht.
Aber heute ist eine Ausnahme. Ja. Also wenn ich einen Anruf von Radio Frei kriege, dann tue ich, was ich kann.
Wie war das? Um 7 ging es los in der Einrichtung. Wann bist du denn da aufgestanden damals?
Und war das vor um 6.
In 80ern, oder?
Ja, in den 80ern.
Ja. Und hast du nebenbei noch Oppositionsarbeit gemacht? Hast du dich als Politikerin gefühlt, als Oppositionelle, als Bürgerbewegte? Wie hast du dich damals bezeichnet?
Die Bezeichnungen waren ja noch nicht die, die es heute gibt. Also das Wort Bürgerrechtler gab es zum Beispiel noch gar nicht.
Nee,
wir haben uns als Opposition verstanden. Und ich bin damals in Berlin, also schon in der Friedensbewegung gewesen und dann war ich bei Demokratie Jetzt, aber das ging erst 89 los, also vorher in anderen verschiedenen oppositionellen Netzwerken.
Schmerzt dich das, wenn du jetzt die Friedensbewegung siehst, diese zerklüftete, die offenen Flanken und das, was da so los ist auf den Straßen?
Ich frage mich manchmal, ob nicht einige, natürlich nicht alle, sagen wir mal, sich auf diese Weise engagieren, um gutes Gewissen zu haben. Und wir kommen aber, wenn wir konkret in unserer Welt handeln wollen, kommen wir nicht, ohne uns an irgendeiner Stelle schuldig gemacht haben, raus. Das heißt, ich muss versuchen, eine Position zu finden, die ich dann auch mit der Realität abgleiche und nicht mir sozusagen ein geschlossenes Weltbild bauen, wo es eindeutig Gute und Böse gibt. Beziehungsweise in unserem Fall, also wenn wir jetzt über den Pazifismus sprechen, mir alles so zurechtdenken, dass ohne Waffen auskommen. Also es klingt jetzt alles noch ein bisschen platt, weil wie gesagt, ich bin so früh am Morgen, kann ich meine Gedanken noch nicht so gut sortieren.
Ich finde die nachvollziehbar.
Ja. Also das ist ein großes Thema, immer überall, wo es Konflikte weltanschaulicher Art gibt, ob ich mich auf eine Position zurückziehe, wo ich sozusagen am Ende selber moralisch gut dastehe und ein sogenanntes serviertes Gewissen habe.
Ein serviertes Gewissen?
Salviertes. Also sozusagen ein reines Gewissen. Damit wäre ich aber der Realität nicht gerecht. Also um konkret zu werden, ich habe den Eindruck, dass die Friedensbewegung diese Laute, also ich sag mal Schwarzer Wagenknecht und Co., zum Beispiel den nicht zu bestreitenden Tatbestand, dass am 24. Februar 2022 zum ersten Mal seit ziemlich langer Zeit ein Land in ein anderes einmarschiert ist, um es zu erobern und sich damit automatisch ins Unrecht setzt und das Völkerrecht bricht, dass dieser Tatbestand bei vielen Pazifisten und Pazifistinnen nicht dieses Gewicht bekommt, das ihm unbedingt zugestanden werden muss. Und daraus folgt dann, dass man irgendwie der Meinung ist, wenn die eine Seite aufhört zu kämpfen, dann wird schon alles wieder gut. Und das entspricht nicht der Realität.
Wir erleben ja auch ein Klima der gegenseitigen Vorwürfe, des Moralisierens. Also da hast du gesagt, ich habe ein salviertes Gewissen, ja. Das muss ich mir auch merken, und fühle mich dadurch gut. Auch erhaben, dass ich auf der richtigen Seite bin. Ich möchte auch gut sein, ich möchte gemocht werden und ich möchte alles richtig machen. Und dann steige ich auf so ein moralisches Ross oder was auch immer, was für ein Gefährt ist und schaue von oben herab, weil ich es ja gecheckt habe und damit, also die Teilschuld, von der du gesprochen hast, die weiß ich von mir, weil ich gut bin und dann sind wir nur am uns gegenseitig Vorwürfe machen. Was Destruktiveres gibt es doch eigentlich gar nicht, oder?
Ja, und das trägt dazu bei, dass vorhandene Konflikte eigentlich immer wieder neu geschürt werden. mit diesem salvierten Gewissen ist es dann so, dass ich also den anderen für immer für den Bösen erkläre und damit bin ich selber gut raus. Und ich werde ja nachher auch nochmal was zu dem Philosophen Odo Marquardt sagen.
Unbedingt.
Der hat einen Begriff geprägt, der nennt das die Übertribunalisierung unserer Welt oder des Daseins. Und der meint damit, dass, der macht es auch historisch fest, an der Folge der Französischen Revolution, dass in dem Moment, wo der Himmel leer ist, also wo es niemanden gibt, wo es niemanden mehr gibt, der über mir ist, vor dem ich mein Leben rechtfertigen muss, in dem Moment wird, wo auch der richtende Gott verschwindet, in dem Moment werden die Menschen sich gegenseitig zum Richter. Und der beschreibt mit diesem, es ist ja eigentlich ein Bild, der beschreibt mit diesem Bild sowohl die Folgen der Französischen Revolution als auch die Folgen der Ideologien des 20. Jahrhunderts, wo es ja auch darum geht, dass, sagen wir mal, es gibt das Licht der Ideologie, der zum Beispiel einer heilen kommunistischen Gesellschaft. Und damit das aber, um das sozusagen umzusetzen, braucht man immer die anderen, die man dann dafür bestrafen muss, dass sie einen daran hindern, diese wunderbare Gesellschaft umzusetzen. Und heute haben wir das natürlich auch. Das ist ein total heikles Thema. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, wir bringen die Welt in Ordnung, indem wir für alles die richtigen Begriffe verwenden, und dann ist die Welt immer noch nicht in Ordnung, dann sind die anderen dran schuld. Zum Beispiel, dass es immer noch Rassismus gibt, Frauenfeindlichkeit und so weiter. Weil wir haben ja das Mittel, mit dem man das alles in Ordnung bringen kann, nämlich indem wir die richtige Sprache verwenden, die dann natürlich irgendwann auch sich aufs Denken auswirkt. Und wenn wir richtig denken, dann wird die Welt besser. Und das ist eine andere Form der Übertribunalisierung unserer Welt.
Das heißt, die Übertribunalisierung der Welt heißt, dass ich den anderen die Vorwürfe mache und dann weggehe auch von strukturellen Fragen. Das heißt, wären dann moralische Fragen, individueller Konsum, individuelles Verhalten und die eigentlichen Ursachen, die für gesellschaftliche Probleme sorgen, die gehen dann in den Hintergrund. Das ist dann so, die sind so vernebelt, oder?
Ne, die sind gar nicht mehr im Blick.
Ah.
Also ich sag mal, wenn wir jeder Form von Geschlecht versuchen gerecht zu werden, dann lösen sich die Grenzen natürlich auf, zum Beispiel zwischen weiblich und männlich. Dann gerät die soziale, politische und so weiter Benachteiligung von Frauen aus dem Blick. Weil Frauen gibt's ja eigentlich in dem Sinne dann gar nicht mehr, sondern die verschiedenen Geschlechter eben. Und dann kommt es darauf an, dass sich jede Gruppe, die sich einem Geschlecht zuordnet, gut behandelt fühlt, beziehungsweise gleichberechtigt. Aber dass Frauen nach wie vor weniger verdienen, zum Beispiel. Oder dass in ganzen Regionen unserer Erde Frauen sozusagen Unpersonen sind und hinter verschlossenen Türen oder Schleiern oder sonst was zu verschwinden haben. Das ist dann gar nicht mehr so Thema. Also was ich jetzt gesagt habe, ist schon wieder zum Beispiel islamophob in den Augen der Menschen, die sich auf diese Weise ausdrücken.
Das heißt, wenn ich sage, ich habe heute eine verschleierte Frau auf dem Weg hierher gesehen und dachte ich so, da hat es in mir gekämpft. Auf der einen Seite Religionsfreiheit, Toleranz, Offenheit. Und dann dachte ich aber, eigentlich ist das ja ein Symbol für Unterdrückung der Frau. So, und dachte ich, darf ich das denken, darf ich das sagen? Also es ist irgendwie, oder was es darf, also ja klar, ich sag's ja jetzt gerade, es war in mir komisch. Ich konnte nicht einfach, das ist doch, mir gefällt es eigentlich nicht. So.
Und damit kommen wir ins Philosophieren, weil, also einer meiner liebsten Philosophen, Michel de Montaigne aus dem 16. Jahrhundert, der auch die Form des Essays sozusagen erfunden hat, der sagt, enthalte dich des Urteils. Das heißt, wenn ich auf der Straße eine verschleierte Frau sehe, dann beunruhigt mich das, so wie du das auch beschrieben hast. Und dann sollte aber ein Gespräch mit mir selber oder mit anderen darüber anfangen, ob ich mit dem Urteil, was erstmal ein Vorurteil ist, nämlich ich sehe diese Frau und etwas in mir urteilt. Das ist aber ein Vorurteil, weil ich habe es ja noch gar nicht geprüft.
Ich kenne die ja gar nicht.
Und es ist ja auch eine Frage der Ebenen. Ja. Ne? Ich frage ja nicht nur die einzelne Frau, wie es ihr geht, mit dem Kopftuch und mit was auch immer. Oder spreche ich über die Benachteiligung, die Unterdrückung von Frauen, vom Sexismus überhaupt?
Ja, genau. Also es gibt sozusagen ganz viele Aspekte, die geweckt werden, wenn ich diese Frau sehe. Ja, und dann geht aber eigentlich das Philosophieren erst los. Also dann fangen die Fragen an. Nämlich zum einen, hat sie dieses Kopftuch freiwillig aufgesetzt?
Aber dann kommt
und
die nächste
warum,
Frage,
aus welchem
was heißt
Grund?
Freiwilligkeit?
Genau, spielt die Tradition eine Rolle? Ist es vielleicht eine zum Islam konvertierte deutsche Frau, die das ganz bewusst gemacht hat. Die gibt's ja auch. Was symbolisiert das Kopftuch für diese Frau? Und also es gibt so ganz viele Fragen, ne? Und dann, dass das eine und die anderen Fragen sind, wie ist meine eigene Haltung dazu? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel in einem richtigen Verständnis von Toleranz da herangehe, ja, dann muss ich wahrscheinlich sagen, also das gefällt mir unter Umständen nicht, aber ich muss es akzeptieren. Das heißt, ich muss diese Frau mit ihrem Kopftuch so lassen. Dann könnten aber wieder andere Fragen kommen, nämlich...
Ist es jetzt relativistisch? Ist mir ja. dann irgendwie alles egal? Ist es irgendwie ja, genau. so, ne? Alles irgendwie...
Da kommt dann der Stichwort Kulturrelativismus, ja, wo ich ja. dann sage, naja, natürlich ist die in ihrer Kultur und ich bin zwar eine andere Kultur und muss das aber akzeptieren. Also... Ich beantworte diese Frage jetzt gar nicht, sondern ich versuche nochmal deutlich zu machen, wie das bei jedem eigentlich, ich kann mir von morgens bis abends bei allem, was ich sehe und wahrnehme, solche Fragen stellen und stelle fest, ja, so einfach kann ich das nicht beurteilen.
Und das ist ein wichtiger Punkt und trotzdem kommen wir ja im Leben nicht umhin, hier und da Entscheidungen zu treffen, die immer Einschlüsse und Ausschlüsse bedeuten.
Ja.
Sonst würden wir uns alle die ganze Zeit, ohne uns zu ernähren, genau. hinstellen und lauter Fragen ja. stellen, bis wir halt keine Kraft mehr dafür haben.
Genau.
So, und deswegen ist ja auch so die Frage, ne, wenn der Herr Marquardt von der Übertribunalisierung spricht, dann impliziert das ja eine Vergleichsebene. Es gäbe dann sozusagen halt irgendwie ein richtiges Maß an Tribunalisierung. Mhm. Aber wie finden wir das?
Mhm. Und da kommen wir zu einem anderen Thema von Udo Marquardt, was jetzt auch gerade in meinem letzten philosophischen Salon eine Rolle spielte, nämlich die Frage er nennt es die Ästhetik der Sinnerwartung. Und da geht es genau darum, dass ich nicht immerzu nur mich mit den großen Fragen beschäftigen kann und darf, weil dann genau das eintritt. Ich bin nämlich nicht mehr lebensfähig, sondern dass es im konkreten Leben darauf ankommt, das Nächstliegende im Blick zu haben und zu tun.
Das klingt banal eigentlich und profan, und da muss ich doch nicht Philosophie studiert haben oder sonst was. Aber dennoch ist das Einfache, was so schwer zu machen ist. Ihr habt ja am 7. Juni darüber diskutiert, genau darüber, wie viel Lebenssinn brauchen wir, um glücklich zu sein. Vorschläge für eine Sinndiät. Habt ihr denn Vorschläge erarbeitet oder sind das jetzt so Hilfsmittel? Wenn man in so eine, also ich kenne ja Menschen, die immer über alles nölen und alles beurteilen und damit immer unglücklich sind, weil ja alles schlecht ist. Und sie selber würden das auch anders machen und scheitern dann aber auch an den eigenen Ansprüchen. Wie kommt man da raus oder gar nicht erst rein?
Ich würde nochmal einen Schritt sogar zurückgehen, nämlich zu der Frage, was kann ich eigentlich selber in meinem Leben beeinflussen? An welcher Stelle bin ich verantwortlich? Da sagen die alten Philosophen, also zum Beispiel die Stoiker in der Antike, die stellen sich die Frage, was steht eigentlich in meiner Macht? Und die sagen, das Einzige, was wirklich in meiner Macht steht, also wo ich mir das vornehmen kann und wo ich sozusagen dran arbeiten kann oder mich darin einüben kann, das ist, als wäre ich selbst in der Welt bin. Also ich habe Einfluss auf mich selbst, auf meine Haltung, auf meine Ethik. Und ich kann schon nicht beeinflussen, wenn ich morgens auf die Straße gehe, welche Art von Menschen ich begegne oder ob ich gesund wieder nach Hause komme. Ich kann schon was dafür tun, aber letztlich steht es nicht in meiner Macht, sondern ich bin ganz viel anderen Dingen, Menschen und so weiter ausgeliefert. Ich kann ja nicht mal das, was an meinem Körper Natur ist oder an meinem Leib Natur ist, kann ich letztlich beeinflussen. Also ich werde krank, ohne es zu wollen. Das Einzige, worauf ich Einfluss habe, ist, wie bin ich in dieser Welt? Welche Haltung habe ich? Bin ich ein freundlicher oder ein leicht aufbrausender Mensch? Das ist eines der Grundthemen der Philosophie und die spielt auch bei dem Philosophen Udo Marquardt, den wir jetzt ja schon ein paar Mal genannt haben, große Rolle. Udo Marquardt war ein Philosoph des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts und dessen Grundthese, wenn man so will, war, das Leben ist kurz, unsere Lebenszeit ist begrenzt. Das macht es an und für sich schon unmöglich, perfekt zu sein. Wir sollten auch nicht versuchen, perfekt zu sein. Das Leben ist zu kurz, um alle Fragen zu beantworten, um alles von Neuem zu beginnen, um alles neu zu machen. Und deswegen plädiert er für zum Beispiel, wie er das nennt, die kleinen Sinnfragen. Und seine Philosophie ist eine Philosophie der Entlastung. Also er entlastet uns davon, in unserem kurzen Leben alles auf die Reihe zu kriegen, alles gut zu machen. Und er entlastet im Prinzip auch die Menschheit davon. Das spielt bei ihm auch eine große Rolle, sozusagen das Himmelreich auf Erden zu bauen, weil auch dazu ist die Zeit zu kurz. Also es ist eine Philosophie der Entlastung. Und wenn es jetzt darum geht, sozusagen die kleinen Dinge, da ist seine Idee folgende. Wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen, ja, nach dem ganz Großen, dann ist diese Frage eigentlich Unsinn.
Oh.
Und zwar, er nennt es auch Unsinn. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wir keinen Sinn greifen können. Also die Frage nach dem Sinn des Lebens führt immer ins Irreale sozusagen, ins Überall hin und nirgendwo, weil es ist nicht konkret. Und er vergleicht das mit einem Bild von dem Philosophen Hegel, der sagt, wenn die Menschheit Obst will, dann wird sie nie zufrieden sein, wenn sie nur Äpfel kriegt. Also der Obst kann man nicht anfassen, Obst kriegt man nur sozusagen in kleiner aufgeteilter Form, Äpfel, Birnen, Bananen. Johannisbeeren. Und ein Wort, was diesem Obst entspricht, ist das Wort Sinn. Und wenn ich sage, ich will den Sinn meines Lebens ergründen und man bietet mir was Konkretes an, zum Beispiel die ideale Arbeit, ja, die genau zu mir passt, dann sage ich vielleicht, ich will nicht diese Arbeit, ich will Sinn. Oder man bietet mir eine schöne Reise an und dann sage ich, nee, ich will nicht diese schöne Reise, ich will Sinn. Und Odo Marquardt sagt, damit wäre ich zwangsläufig unglücklich. Also diejenigen, die immer das ganz Große suchen und alles ausschlagen, was ihnen unterwegs an konkreten Dingen begegnet oder was man ihnen anbietet, die sind eigentlich laut Marquardt dazu verurteilt, unglücklich zu sein. Der vergleicht das mit Menschen, die von jedem Standbild am Wegesrand erwarten, dass es ihnen um den Hals fällt. Also sie haben eine Übererwartung an das Leben. Und er sagt, statt zu viel Sinn zu erwarten, sollten wir unsere Erwartungen sozusagen auf ein Maß heruntersetzen, dass sie auch eine Chance haben, dass sie sich erfüllen. Und dann sagt er zum Beispiel, wenn ich ein Baby habe, dann ist meine Aufgabe darauf zu achten, dass die Milch nicht anbrennt. Wenn ich Arzt bin, ist meine Aufgabe, die Operation zu Ende zu bringen. Und so fügt er also ganz viel so die kleinen Sachen des Alltags ein. Also eigentlich sagt er, die kleinen Sinnantworten finden wir im Alltag und in den konkreten Aufgaben.
Jetzt hat der Carsten vorhin schon bei seiner letzten Frage die Banalität angesprochen. Ich habe gedacht, jetzt mache ich das auch mal und frag mal ganz banal, weil das sind ja lebensphilosophische Fragen, die halt wirklich tatsächlich im Alltag dann für Menschen relevant sind. Und jetzt fragen sich vielleicht manche Hörerinnen und Hörer, wieso erzählen die das am Montagmorgen hier im Radio Frei? Wie kommt denn das eigentlich? Wo kann man sich denn daran beteiligen? Sie haben von einem philosophischen Salon gesprochen. Mhm. Vielleicht interessiert das Leute. Ist das auch sowas Abgehobenes wie dieses Studio oder ist das etwas Offenes, wo man sich solchen Fragen stellen kann?
Ich lade seit einigen Jahren zu einem philosophischen Salon ein. Konkret gibt es derzeit einen in Erfurt und einen in Gotha im Löfflerhaus. Und ungefähr alle 1 bis 2 Monate an jedem Ort. Und das geht immer um Themen des gelingenden Lebens. Also weniger um, was die Welt im Ganzen zusammenhält, sage ich jetzt mal. Also manche stellen sich ja unter Philosophie immer was ganz Großes vor, ja, Kritik der reinen Vernunft oder so von Kant. Aber die Philosophie hat eigentlich zu jedem Alltagsthema was zu sagen. Der letzte Salon hatte zum Beispiel dieses Thema, wie viel Sinn brauchen wir eigentlich zum Leben? Davor gab es ein Thema über Langsamkeit. Schildkröten sehen mehr von der Straße als Hasen. Und es geht dann immer um diese ganz konkreten Sachen. Also wenn ich mir überlege, Schildkröten sehen mehr von der Straße als Hasen, was heißt das eigentlich? Das heißt, dass wenn ich mich langsam durchs Leben bewege, ich ganz andere Dinge wahrnehme. Und wenn ich innehalte, ich ganz ja in einem ganz anderen inneren Zustand auch bin, als wenn ich mich permanent beeile und nicht nach rechts und links gucke. Ja, also zum Beispiel Dankbarkeit über etwas oder über jemanden kann ich nur empfinden, wenn ich innehalte und nicht, wenn ich im vollen Lauf bin. Also wenn ich Dankbarkeit lernen will, das sind alles so Sachen, die man auch lernen muss, ja, dann muss ich innehalten. Also Langsamkeit ist natürlich nicht immer, manchmal muss man sich auch beeilen, aber Langsamkeit ist wichtig, im wörtlichen und so im übertragenen Sinne. Es gibt so einen neuzeitlichen Begriff, der heißt Lebenskunst. Ich bin ja philosophische Praktikerin und der Philosoph, der das erfunden hat, als eine Form auch von Beratung, nennt es nicht Lebenskunst, sondern Lebenskönnerschaft. Der Philosoph heißt Gerd B. Achenbach und geht sozusagen auch um das Können. Und dahinter steckt die Idee, die Philosophie kann mir bei Lebenskönnerschaft helfen. Und ich habe sozusagen sowas wie so einen Themenkatalog. Also der Themenkatalog ist unendlich, wenn man so will. Und zum Beispiel Einsamkeitsfähigkeit, ja, das ist auch so ein Begriff von Odo Marquardt. Also wir verbinden mit Einsamkeit oft was Negatives.
Das ist immer negativ konnotiert,
und,
ne?
Und Odo Marquardt sagt, das Leben ist kurz, ich habe es schon gesagt. Am Ende sind wir alle Verlassene und Verlassende. Also am Ende dieses Lebens verlassen wir die anderen oder die anderen vorher verlassen die anderen uns. Das heißt, wir entkommen der Einsamkeit gar nicht. Und es ist doch viel besser, statt darüber zu klagen, über etwas, was wir, dem wir nicht entrinnen können.
Sie auch zu können.
Sie zu können, Einsamkeitsfähigkeit zu lernen. Und das meine ich mit Lebenskönnerschaft. Wir sind in der Hinsicht realistisch, dass wir uns nicht immer viel mehr vornehmen, als überhaupt in unserem Leben möglich ist. Und versuchen daraus sozusagen was Gutes und Marquardt würde sagen, was Bekömmliches zu machen.
Nochmal zu der Entlastung, das gefällt mir ja gut. Also wir wollen entlastet werden, Langsamkeit lernen mit sich klarzukommen, mit der Einsamkeit und die Ansprüche etwas runterschrauben, an denen ich dann nicht scheitere. Drei Aufgaben, die ja in diesem Gesellschaftsmodell aus meiner Sicht ja fast unlösbar sind, weil dieses Gesellschaftsmodell heißt, ich muss mich messen mit anderen, ich muss es nach oben schaffen oder ich muss zumindest klarkommen, ich muss Leistung bringen, ich muss schnell sein, das ist eine sehr schnelle Gesellschaft. Also das derzeitige Gesellschaftsmodell und die Werte stehen doch dem, was Sie beschrieben haben, eigentlich gegenüber, oder? Also wie sollen wir da klarkommen?
Naja, das hat was mit Freiheit zu tun. Um nochmal einen anderen Philosophen zu zitieren, auch einer der wichtigen für die philosophische Praxis, nämlich Friedrich Nietzsche, der sagt, dass es darum geht, dass wir Steuermänner oder Frauen, also das eigene Lebens werden und uns eben nicht von außen diktieren lassen, wie wir in der Welt zu sein haben, was unsere Ziele sein sollen. Aber das setzt ganz viel voraus. Also ich kann zum Beispiel ein Versprechen, was ich gebe, nur einlösen, wenn ich so frei bin, dass ich weiß, dass ich zum Beispiel, wenn ich morgen verabredet bin, auch morgen zu diesem Gespräch hingehen kann und nicht ich früh einen Anruf von meinem Chef kriege, der mir sagt, ein Kollege ist krank geworden, ich muss von dann und dann auf Arbeit sein. Also das sind zum Beispiel die Grenzen dieser Freiheit. Ja, also ich kann versuchen, in dem Sinne frei zu sein, dass ich Versprechen, die ich gebe, auch halte. Ich kann versuchen, mit mir selber in so guter Gesellschaft zu sein, dass ich Versprechen, die ich mir selber gebe, auch halte. Also nicht bei jeder Verabredung sage, naja, ich entscheide, bevor ich losgehe, ob ich jetzt gerade Lust darauf habe. Da bin ich nämlich mein eigener Sklave, weil ich ja mich nicht selber nicht an das halte, an das ich mich gebunden habe. In dem Moment werde ich zum Sklaven meiner Launen, Gefühle und so weiter, Stimmung. Ja, also wir hatten vorhin die Sache, ich habe Macht über mich selbst. Also ich habe Macht darüber, ob ich mich selber ernst nehme in meinen Vorhaben. Und dann gibt es noch die unwegbaren Einflüsse von außen, ne? Aber ich habe da Macht über mich selbst, zum Beispiel indem ich Versprechen, die ich gebe, auch halte und nicht wie so ein Grashalm im Wind eigentlich nie sagen kann, was morgen ist.
Fällt aber die nächste Frage ein, die damit zu tun hat, und zwar die selbstverschuldete Unmündigkeit, das ja auch so ein bequemer Weg ist, dass ich mich in eine selbst entschiedene Unmündigkeit begebe, um erstens nicht Verantwortung zu übernehmen, um die Schuld der meines eigenen Leides auch abzugeben. Das ist in Beziehungen zu beobachten, meistens auch bei Frauen, aber nicht nur, aber auch in politischen Zusammenhängen, sondern die selbstverschuldete Unmündigkeit ist ein bequemer Weg, sich in so eine Opferrolle rein zu begeben?
Oder? Also das ist ja ein Gedanke von Kant, einer der wichtigsten, ne? Was ist Aufklärung, sich sozusagen aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Und Kant sagt auch, was er damit meint, nämlich Faulheit und Feigheit halten uns davon ab, die Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Und er fühlt, dass zum Beispiel ein Beispiel ist, ne, dass man ja lieber den Ratschlägen des Arztes folgt, als für seine eigene Gesundheit Verantwortung zu übernehmen und so weiter und so fort. Diese Frage hat aber wie alles eigentlich unendlich viele Aspekte. Also ein Aspekt ist, ob wir für uns Verantwortung übernehmen können. Da gibt es ja derzeit eine Riesenfraktion, die sagt, das hatten wir ganz am Anfang, das ist eigentlich alles vorherbestimmt, Kausalitäten, wir haben keinen freien Willen, weil eigentlich irgendetwas in uns die Entscheidung schon getroffen hat, bevor wir uns bewusst entscheiden. Das heißt, jemand, der keinen freien Willen hat, ist natürlich nicht verantwortlich für das, was er tut. Wir sind ja nur verantwortlich, wenn wir Freiheit etwas entscheiden. Und das Schwierige, es wird dann immer gesagt, die sogenannte Hirnforschung sagt das, aber Hirnforschung ist, glaube ich, auch nur ein fiktiver Begriff. Also die Physiker machen eigentlich keine philosophischen Aussagen. Ne? Das sind nur bestimmte Leute.
Aber bei den Hirnforschern würde ich auch jetzt eingreifen und sagen, die haben das, auch nicht die, sondern es gab Hirnforscher, die es geschafft haben, dass es sehr popularisiert wurde. Aber eigentlich ist innerhalb der Neurowissenschaften längst klar, dass das so einfach nicht ist, wie es mal in den 90ern behauptet wurde, dass sich immer feststellen ließe, die Entscheidung ist schon gefallen, so einfach ist es dann eben doch nicht.
Aber es gibt so eine populäre, verbreitete Idee, wir haben keinen freien Willen und daraus folgt natürlich, wir sind für nichts verantwortlich. So, das ist das eine. Das muss man in Frage stellen. Eine andere Geschichte ist, wir sind verantwortlich. Die Philosophin Hannah Arendt sagt zum Beispiel, dass wir gar nicht gehorsam sein können, weil wir uns immer fragen müssen, ich muss mich immer nicht fragen, warum habe ich gehorcht, sondern warum habe ich zugestimmt. Also wir haben gar kein Recht darauf zu tun, was andere uns sagen, weil wir verantwortlich sind und uns damit nicht herausreden können.
Wir haben kein Recht darauf zu gehorchen oder zu tun, was andere sagen.
Also das Kind hat es natürlich. Aber als Erwachsener ist das immer eine faule Ausrede, weil ich ja damit auch wieder meine Verantwortung abgebe. Sondern ich muss mich immer fragen, warum habe ich zugestimmt?
Auch mir sind die Hände gebunden. Die da oben, hat doch mein Chef gesagt. Und da kann ich aber jetzt auch nichts machen. Also alles von sich weisen. Und
das ist das, was Kant Feigheit nennt. Ich stehe nicht dazu, dass ich jemand bin, der für mein Leben verantwortlich bin.
Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass bei all diesen Fragen die Leute, die einen Blick auf die Welt haben, der eher strukturalistisch ist, der von den gesellschaftlichen Gegebenheiten ausgeht, die man feststellen kann, von den unterschiedlichen Ebenen von Herrschaft, ne, die sagen würden, aber wenn wir das jetzt alles hier so wunderbar individualisieren, dann gibt es ja gar kein Problem mit der Gesellschaft. Dann sind ja alle nur selbstverantwortlich und irgendwie dann auch selbst schuld an ihrem nicht so großen Glück. Aber was ist dann mit denen, die halt irgendwie an der falschen Stelle auf der Welt geboren wurden oder die als Frau geboren wurden und so weiter und so fort?
Das ist genau der Haken, an diesen schönen Aufklärungsdanken von Kant, dass der diese strukturelle Gewalt, die ja an vielen Orten herrscht, nicht mit im Blick hat. Ja, es ist ja eigentlich inzwischen klar, dass es wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt eben nicht sagen kann, dass ich Versprechen gebe, die ich dann auch halten kann, weil die erstmal sehen müssen, jetzt wären wir wieder bei den kleinen Sinnfragen, wie sie heute ihrer Familie eine Mahlzeit beschaffen. Insofern ist dieser hehre Aufklärungssatz, hat auch ein bisschen Ungerechtigkeit gegenüber Menschen, die eben nicht in dem Sinne Steuermänner und Steuerfrauen ihres Lebens sein können, weil die Umstände so sind, dass sie gar nicht dazu kommen. Aber das entbindet uns, zum Beispiel uns hier im Studio und unter Umständen auch viele, die jetzt dieser Sendung zuhören, nicht davon, von diesem Anspruch, weil ich davon ausgehe, dass hier in diesem Land, sagen wir mal, die Mehrheit der Menschen durchaus über so viel Freiheitspotenzial verfügt, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Der Satz ist dadurch, dass er nicht, der Satz von Kant mit der Aufklärung und der Frage nach der Mündigkeit ist nicht automatisch dadurch falsch, dass er nicht von allen Menschen in jeder Situation so, sagen wir mal, umgesetzt werden kann.
Kommen wir mal zu dem Dilemma mit der Courage und dem Engagement und den Utopien. Wenn Sie ja beschrieben haben, dass man die Sinnfrage nicht so hochhängen sollte, weil dann werde ich daran scheitern, könnte das ja auch kontraproduktiv sein oder Utopien entgegenstehen. Mhm. Also wenn ich strebe nach was eigentlich fast unmöglich scheint, nennen wir es mal Utopie, eine menschliche Gesellschaft, wo Leute selbstbestimmt, solidarisch miteinander umgehen und all das. Und dann sagt, ach, das ist doch Wolkenkuckucksheim. mir, das wird es da nicht geben. Was willst du denn da? Mach da erstmal die kleinen Dinge. Andererseits haben ja auch fast unerreichbare Dinge, Utopien, couragierte Menschen, die Gesellschaft oder die Menschheit vorangebracht, weil sie dann dafür gekämpft haben. Wie geht das in Einklang, dass ich dann nicht auch alles zu niedrig hänge, so, ach, nur komm, ich mach mal das, was ich erreichen kann.
Nimm es hin, wie es ist.
Nimm es hin, wie es ist und so. Es kann ja auch so ein bisschen, also das kämpft dann auch in einem selbst, oder?
Also ich beziehe mich nochmal auf Udo Marquardt, weil man kann natürlich dazu unendlich viel sagen. Ich sage mal, was Udo Marquardt dazu sagen würde. Der würde sagen, die Utopien haben den Haken, dass sie unter Umständen so einer Logik folgen, der Zweck heiligt die Mittel. Also
dann wird es stalinistisch.
Dann wird es unter Umständen stalinistisch oder
faschistisch
oder einfach auch nur revolutionär im schlechten Sinne. Und er sagt, die Utopien haben die Eigenschaft, dass sie uns auf eine Zukunft vertrösten, die wir selber gar nicht mehr erleben. Also wir leben eigentlich nicht für uns jetzt, sondern wir leben für eine Zukunft, die wir gar nicht mehr erleben werden. Das ist das eine. Und das andere ist, der Zweck heiligt die Mittel. Das heißt, die Frage ist ja, da spielt jetzt die Anthropologie, also die Lehre vom Menschen, eine Rolle. Ja, ist der Mensch überhaupt dazu geschaffen für so eine ganz wunderbare Gesellschaft, in der es keine Gewalt gibt, wo alle teilen, statt was abzugeben, also was abgeben, statt alles für sich behalten zu wollen. Aber man kann doch diese Gedanken auch in die Gegenwart einbringen. Ich habe gestern ein wunderschönes Beispiel gehört, und zwar Norwegen. Ist das Land, was innerhalb der westlichen Welt wirtschaftlich am meisten davon profitiert, dass die Preise für Erdöl und Erdgas so hoch gestiegen sind. Norwegen ist ohnehin eins der reichsten Länder der Welt im Verhältnis zur Bevölkerung. Und dort gibt es einen staatlichen Fonds, seitdem die das Erdöl entdeckt haben, das sozusagen angespart wird für die eigene Bevölkerung, weil die Vorräte sind irgendwann zu Ende und der Wohlstand soll aber weitergehen. Und das ist ein wirklicher Wohlfahrtsstaat, ja. Und jetzt gibt es Stimmen, da wurde gestern ein Ökonomieprofessor von der Universität, ich glaube in Oslo, interviewt. Der hat eine Initiative begonnen, dass er sagt, nein, es ist ungerecht. Wir sind, ohne es zu wollen, Profiteure von diesem Ukraine-Krieg geworden. Und wir sind verpflichtet, das abzugeben. Ein Teil von dem Wohlstand, den wir dadurch jetzt gewinnen, an diejenigen abzugeben, die unter den Folgen des Krieges leiden. Und das ist eine wunderschöne Idee. Die wird jetzt diskutiert. Es ist offen, was rauskommt. Aber um sowas umzusetzen, brauchen wir nicht die große Zukunft, dass irgendwann mal alle Menschen sich lieben und alles miteinander teilen. Das wird nämlich nicht eintreten, sondern man kann das jetzt machen. Also in unserer jetzigen Welt muss was verändert werden zum Guten hin. Und wenn wir nicht jetzt hier anfangen, würde Udo Marquardt auch sagen, dann wird das in 100 Jahren auch nicht passieren.
Das ist ganz interessant, weil ich das aus der psychologischen Forschung weiß, also dass tatsächlich mal der Versuch gestartet wurde, empirisch festzustellen, ob es einen Unterschied gibt zwischen Hoffnungen und Zielen und beziehungsweise Träumen und Zielen. Und es war halt ganz erstaunlich, dass es tatsächlich so ist, dass halt Hoffnungen und Träume, und da setze ich jetzt mal noch einen Schrägstrich dahinter und sage Utopien, dazu führen, dass deren Erfüllung schon vorgefühlt wird. Und deswegen das Belohnungszentrum, wenn man es jetzt wirklich mal so hirnphysiologisch betrachtet, eigentlich schon einen Haken dran macht. Und es kommt niemals zum Akt des sich dorthin Bewegens.
Ja.
Und während Ziele immer ganz klar übersetzt werden in kleine Teilziele, ich muss das machen, ich muss das machen, die sind immer Handlungsanweisungen, die sind handlungsgebend.
Ja.
Und die bewegen sich tatsächlich nach vorne. Und dass Menschen, die Ziele verfolgen, halt tatsächlich etwas erreichen, während die Hoffnungen haben, Träume haben, Utopien haben, dann häufig auf der Stelle stehen bleiben und dann irgendwie über die eigene Erwartungshaltung stolpern, weil sie sich gar nicht bewegt haben.
Also ich würde noch mal einen Unterschied zwischen Hoffnung und Utopien machen. Weil Hoffnung heißt ja, auch wenn ich mir ein Ziel vornehme, dass ich auf einen guten Ausgang hoffe. Also ich verbinde auch ein Ziel, was vor mir ist, mit einer Hoffnung oder Zuversicht. Also das Zuversicht spielt auch eine Rolle. Das heißt, Hoffnung kann mir auch helfen, bei diesem Tag zu kommen. Und Utopien sind dann schon ein ganzes Stück weiter weg. Also diesen Unterschied würde ich machen. Aber wir brauchen immer auch die Hoffnung, wie gesagt, auf einen guten Ausgang. Unabhängig davon, ob die sich dann einlöst oder nicht, hilft uns die Hoffnung. Ich nenne auch mal dazu ein Beispiel. Und zwar, Udo Marquardt erzählt eine Geschichte aus Wind, Sand und Sterne von Exupéry, aus diesem schönen Band, von Exupérys Freund Louis Mar, der auch so ein Pionierflieger ist, ja, so ein Pionierpilot. Und zu der Zeit, als die noch die Post so kleinen Flugzeugen über die Anden und so weiter geflogen haben, wir haben ohne diese ganzen Geräte sozusagen auf sich gefahren sind, ist dieser Freund abgestürzt in den Anden und irgendwo in Eis und Schnee gelandet. Und er hatte nicht die Hoffnung, dass er überlebt, aber er hatte die Hoffnung, dass es ihm gelingt, noch an einem Ort zu finden, wo man seine Leiche finden wird, damit seine Frau die Lebensversicherung bekommt. Also er hatte sozusagen ein ganz kleines Ziel, ein reales Ziel, nämlich, dass irgendwann der Leichenschein bei seiner Frau, der Totenschein bei seiner Frau landet, damit die eine Art, also in Zukunft weiterleben kann. Das Verrückte an dieser Geschichte ist, man hat ihn noch lebend gefunden. Aber ohne diese konkrete Hoffnung, nämlich, dass er noch auffindbar ist als Toter, hätte er nicht überlebt. Also das ist eine der Geschichten von Marquardt, wo er sagt, es kommt immer darauf an, das Nächste zu tun und nicht schon das Drittnächste. Also das ist für mich ein schönes Beispiel für Hoffnung.
Nochmal abschließend vielleicht zu dem Dilemma. Wir sind eingestiegen mit der Beurteilung. Ich sehe die Frau mit Kopftuch und Vorverurteile mache und in meinem Kopf rattert's und ich streite mich innerlich so. Ne? Wie kann ich es schaffen, eine Haltung zu entwickeln, die das eine Gelassenheit auf der einen Seite, eine Gelassenheit zu sagen, lasst mal, auf der anderen Seite auch nicht eine Gleichgültigkeit, wie ich sage, ich lasse alles laufen, mir doch egal. Also ne, so ich bin tolerant, man kann auch sagen gleichgültig so. Ne? Wie schaffe ich eine Balance, nicht alles zu beurteilen, zu verurteilen, zu werten. Dennoch aber habe ich ja ein inneres Wertesystem, wo ich sage, hier sind Grenzen. Ne? Hier sind das will ich nicht. Ich will auch für was kämpfen. Ich will was verteidigen. Wie bekomme ich da eine gesunde Balance hin oder gibt es die gar nicht, diese gesunde Balance?
Also ich denke, es gibt diese Balance, aber die muss ich mir eigentlich immer wieder neu erwerben. Weil da spielt so viel rein. Ich sag mal, da spielt eine Rolle, ob ich mir zu große Ziele setze oder nicht. Also ich habe, als Trump gewählt wurde, 2016, hat ein US-amerikanischer Historiker, Timothy Snyder, 20 Thesen formuliert zur Erhaltung der Freiheit in Unfreiheit. Also was kann ich tun? Und eine These war, unterstütze eine Institution, die wichtig ist. Das heißt, ich muss nicht immer die ganze Welt retten. Ich muss auch nicht auf alles reagieren, was an Unheil und Ungerechtigkeit auf mich zukommt. Aber ich kann mir vornehmen, eine konkrete Institution, einen konkreten Verein, eine NGO, keine Ahnung, also nach Kräften zu unterstützen. Und wenn das alle machen, dann ist es gut. Ich muss mich andererseits nicht permanent überfordern, weil dann höre ich nämlich auf, ein gelassener Mensch zu sein. Also auch in der Hinsicht, Diätetik der Sinnerwartung, mein Engagement in der Welt auf eine Sache zu begrenzen, wo ich aber wirklich auch sinnvoll etwas tun und verändern kann und nicht die ganze Welt ändern zu müssen. Weil die ganze Welt retten wollen, die kommen auch nicht zum nächsten Schritt.
Sagt Dorothea Höck, wir sind die Stunde ist vorbei. Wir haben jetzt gerade mal angefangen und haben uns sozusagen warm gequatscht. Und jetzt ist es ist schon vorbei. Ich würde mich freuen, wenn du sie, ich habe ja immer hin und her gedingst, ne? Wenn du wiederkommen würdest?
Gerne.
Ja. Weil wir sind gerade mal so eingestiegen, gerade mal halbwegs munter geworden. Dich kann man erleben bei den Salons, oftmals im Kunsthaus und alles
vielleicht
weiter.
Noch einen Satz zum Kunsthaus Erfurt. Ja, das sind ja auch nicht alle. Also das in der Michaelisstraße 34, da auch wo die alte Uni ist. Und da ist eine Galerie. Und das haben Frauen, Künstlerinnen aus Erfurt schon vor über 30 Jahren, haben das angefangen, das aufzubauen. Und dort gibt es wechselnde Ausstellungen, ganz moderne zeitgenössische Kunst. Und das kann man sich angucken und die machen auch richtig gute Veranstaltungen. Und dort in der Ausstellung zwischen den Exponaten sozusagen findet der Salon statt. Und der zweite ist in Löfflerhaus in Gotha, zusammen mit zwei Musikern, also einer Pianistin und einem Cellisten. Das heißt, dort gibt es zum Philosophieren immer auch noch schöne Musik.
Wann wäre denn der nächste hier in Erfurt? Aber natürlich auch vielleicht der nächste in Gotha.
Der nächste in Erfurt ist am 9. August um 19 Uhr.
Und also kein Sommerloch beim Philosophieren?
Nein, kein Sommerloch. Und da sollte es nicht regnen, weil da ist die Ausstellung so raumgreifend, dass wir uns da auf der Dachterrasse treffen.
Oh, schön. Im Kunsthaus. Ja. Schön. Es gibt eine Seite, die heißt philosophische-praktikerin.de. Das ist die Seite von Dorothea Höck. Ich werde die gleich nochmal verlinken auf unserer Homepage. philosophische-praktikerin.de. Man kann auch googeln nach Dorothea Höck und dann findet man den Kontakt und viele interessante Dinge. Dorothea, danke fürs Kommen. Dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, hoffe ich.
Tschüss. Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.